Ja, liebe Geschwister, ich muss sagen, ich hatte ein Thema für heute, ja, denke mit des Herrn Hilfe ausgesucht. Und ja, dass ich so ein bisschen da so gezögert habe und so ein bisschen Bangen habe, ob ich das überhaupt hinkriege, euch da mitzunehmen in dieses Thema. Heute Morgen hat der Harald ja aus Mose gelesen, dass Mose Gott sehen wollte. Und er sagt, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Und das war ja immer schon so im alten Bund, wer Gott sah, musste sterben. Gott hat aber eine Möglichkeit geschaffen, dass auch im Alten Testament der Mensch in der als Repräsentant von dem Volke, also der hohe Priester, in das Allerheiligste gehen konnte, um dort Kontakt mit Gott aufzunehmen. Und da wollte ich heute den ersten Teil dieses Vortrages mal darauf verwenden, um einmal zu schauen, was geschah denn eigentlich an diesem großen Versöhnungstag, der ja auch nachher im Neuen Testament, im Hebräerbrief, ganz besonders nochmals behandelt wird. Kannst du mal das erste Bild zeigen? Ja, da sehen wir interessanterweise den hohen Priester gar nicht so bekleidet, wie wir uns das normalerweise vorstellen. Der hohe Priester, das wird ja auch ganz genau in den Mosebüchern beschrieben, wie der angezogen war. Der war sehr prächtig angezogen, hatte ein Brustschild, wo denn die 12 Edelsteine mit den Namen der einzelnen Stämme eingraviert war, hatte ein goldenes Schild um den Kopf und war also prächtig gekleidet. Aber hier am großen Versöhnungstag, da sah der Hohepriester ganz anders aus. Aber ich will jetzt mal anfangen und ja, wir finden einfach die Beschreibung aus, wie das, was alles davor zu gehen hatte, finden wir in 3. Mose 23 beschrieben. Aber das will ich alles nicht vorlesen. Dann bin ich nämlich, und 3. Mose 16, wenn ich das alles vorgelesen habe, dann können wir schon nach Hause gehen. Das ist also sehr genau alles beschrieben. Und zwar finde ich das so akribisch beschrieben, weil dort beschrieben wird, wie ein Mensch Gott nahen kann. Das war zwar jetzt der Vertreter des Volkes, aber wie konnte ein Mensch zu Gott kommen, ohne zu sterben? Und wenn wir in 3. Mose 16 zu Anfang lesen, dass Gott zu Aaron sprach und hat gesagt, du kannst nur zu mir kommen unter den und den Voraussetzungen, dass geopfert wird, dass viele Sachen getan werden, weil nämlich vorher die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, die waren gestorben, weil die zu Gott gekommen waren, nicht in der Art und Weise, wie Gott das vorgeschrieben hatte. Die sind gestorben. Und der große Versöhnungstag, auf Hebräisch heißt das bis heute noch Yom Kippur, das ist für Israel bis heute der wichtigste und feierlichste Tag im Jahr. Wo es beschrieben wird, habe ich schon gesagt. Und da finden wir, welche Opfer getan werden müssen und was jeder Israelit an diesem Tag zu tun hatte. Und ich lese mal aus 3. Mose 23 ein paar Verse. Und zwar die Verse 26 bis 32. Und der Herr redete zu Mose. Doch am 10. dieses 7. Monats, da ist der Versöhnungstag. Eine heilige Versammlung soll er für euch sein. Und ihr sollt euch selbst demütigen und sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und keinerlei Arbeit dürft ihr tun an eben diesem Tag, denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, eurem Gott. Geht natürlich noch weiter, aber kurz gefasst, drei Dinge werden hier gefordert von Gott. Sühnung, Betrübnis und, wenn wir weiterlesen, Ruhe. Keiner soll arbeiten. Und wir können uns das sehr gut vorstellen. Gott ist ja heilig. Und wenn wir uns in dem Wort Gott anschauen, wenn wir sehen, was heute auch morgens gelesen worden ist, ganz im Anfang aus Jesaja 40, wo dann gesagt wird, dass die Nationen werden gerechnet wie ein Tropfen am Eimer. Wer hat die Himmel gespannt mit seiner Hand? Und da wird über die Größe Gottes gesprochen. Und außer der Größe Gottes hat Gott noch andere Eigenschaften. Gott ist heilig, Gott ist Liebe, Gott ist Leben. Und weil Gott heilig ist und der Mensch ein Sünder ist, muss er mit Gott versöhnt werden, damit seine Schuld und seine Sünde gesühnt werden kann. Und im Gegensatz zu diesen damaligen, wir müssen ja gucken, das war einige tausend Jahre vor unserer Zeit, als dieser Versöhnungstag da von Gott ins Leben gerufen wurde, im Gegensatz zu den heidnischen Opfern, die ringsherum stattfanden, wird von Gott das Opfer selbst gestellt. Und zwar steht es in 3. Mose 17, Vers 11. Da steht, denn die Seele des Fleisches ist im Blut und ich habe euch es auf den Altar gegeben. Ich habe es euch. Also Gott hat es dem Volke auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Und interessant ist hier, ergreift der Mensch nicht die Initiative, sondern für die Versöhnung, selbst hier im alten Bund, da ergreift Gott die Initiative. Und keinem anderen Volk wie dem Volk Israel hat Gott in alter Zeit so klar gesagt, wie sein Volk mit ihm Kontakt aufnehmen konnte, wie das Volk sehen sollte, dass Gott ihm gnädig ist und zur Versöhnung und zur Vergebung bereit ist. Und das sehen wir durch sein Wort, durch seine Gebote und Feste. Und wenn wir uns mal in 3. Mose 16 anschauen, welche Opfer von Gott angeordnet wurden, damit jemand in die Gegenwart Gottes kommen kann. Wir kommen nachher darauf zu sprechen, wie die Situation sich heute darstellt. Wie können wir heute, wenn wir hier hinkommen oder wenn wir draußen sind oder zu jeder beliebigen Zeit zu Gott kommen? Wie können wir Gott nahen? Zu der damaligen Zeit war das einmal im Jahr möglich, durch den hohen Priester. Da konnte er unter ganz bestimmten rituellen Voraussetzungen und Zeremonien in dieses Heiligtum hineingehen. Und wir können es heute jeden Tag. Aber da musste irgendetwas geschehen. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Wir müssen natürlich wissen, dass alle Regeln und Rituale das Herz eines Menschen noch nicht gereinigt haben. Nur durch das Blut, das der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha vergossen hat, ist das möglich, dass das Gewissen gereinigt wird, dass wir vom Tod befreit werden und ewig leben können, um Gott zu dienen, und dass wir von der Macht der Sünde befreit werden. Jetzt möchte ich nur mal sagen, wenn einer hier noch von uns, der hier sitzt und hoffentlich aufmerksam zuhört, wenn er noch unter der Last seiner Schuld leidet. Wenn du meinst, dass du noch etwas tun musst, damit du für Gott annehmbar bist oder viel angenehmer bist als jetzt, dann überdenk doch einmal, was der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha für dich getan hat. Überleg nochmal, was hat sein Tod für dich zu bedeuten? Und sollte hier jemand sein, der überhaupt noch gar nicht von der Vergebung seiner Sünden weiß, der überhaupt noch nicht sich dem Herrn übergeben hat, so bitte ich, dass Gott ihm die Gnade schenkt, dass er Frieden mit Gott findet, durch dass er das Opfer von Jesus Christus annimmt, damit er gereinigt und geheiligt werden kann. Das heißt mal Bild 2, bitte. Ja, da ist so eine Nachbildung der Stiftshütte in der Wüste. Da sehen wir, ja, die Stiftshütte sehen wir vorne, das Heilige und dahinter das Allerheiligste. Im Heiligen sehen wir hier den siebenarmigen Leuchter, da sehen wir hinten den Schaubrottisch und den goldenen Räucheraltar. Nur mal so, damit man da eine kleine Vorstellung hat, wie das da ausgesehen hat. Also der Hohepriester musste an diesem hohen Feiertag seine festlichen Kleider, die er sonst immer anhatte, ausziehen. Er musste, bevor er die Sünden oder die Sühnung für das Volk erwirken konnte, die nötigen Opfer für sich selbst bringen. Für seine eigenen Sünden und die Sünden seines Hauses musste er Sündopfer bringen. Er musste sich ganz in Wasser waschen, sich umziehen und die Kleider aus weißem Leinen anziehen. Haben wir ja vorhin das Bild gesehen. Durch dieses Waschen und dieses Anziehen der weißen Kleider, durch das Opfer eines jungen Rindes als Sündopfer und eines Schafes als Brandopfer für sich und sein Haus, wurde der hohe Priester ein Vorbild von unserem Erretter und Versöhner und hohen Priester. Der Jesus, als er auf diese Erde kam, war selbst fleckenlos und rein und heilig. Der hohe Priester in Israel war das aber nicht. Wenn er wenigstens etwas im Äußerlichen dem Vorbild des Herrn Jesus entsprechen sollte, dann musste er sich umziehen in weiße Kleider, in Leinenkleider sein und für seine eigenen Sünden opfern. Denn, so schreibt der Hebräerbrief, als Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, an dem kein Makel anhaftete. Und dann steht in 3. Mose 16, Vers 7 bis 9, er soll die zwei Böcke nehmen, da wurden zwei Böcke genommen, und sie vor Jehova stellen, vor dem Eingang hier des Zeltes der Zusammenkunft, und der Aaron sollte Lose werfen, ein Los für Jehova und ein Los für Azazel. Und Aaron soll den Bock herzubringen, auf welchen das Los für Jehova gefallen ist, und ihn opfern als Sündopfer. Kannst du das nächste Bild zeigen mit dem? Das Blut dieses Sündopfers für das Volk wurde, wie auch vorher das Blut des Sündopfers für den hohen Priester, in goldenen Schalen und vom Weihrauch umhüllt hinter dem Vorhang ins Allerheiligste getragen. Der hohe Priester, der sprengte dann von diesem Blut des Tieres auf die Deckelplatte des Sühnmahles, der Lade, die dort stand, und damit wurde der Kontakt, weil Gott auf dieser Lade in Kontakt kommen wollte mit dem Repräsentanten Israels, wurde also der Kontakt hergestellt durch das Blut. Denn in dem Blut, das müssen wir verstehen, weil ja auch im Römerbrief, auch der Apostel Paulus spricht davon, da sind viele Sachen, die man nur verstehen kann, wenn man den Hintergrund versteht, der im Alten Testament beschrieben wurde. Denn durch das Blut kommt das Leben des geopferten Tieres mit dem Ort der Offenbarung Gottes in Berührung. Denn im Alten Testament wird der Blut als der Träger des Lebens verstanden. das wird ja durch die Opferung jetzt freigesetzt. Und bevor das Tier geschlachtet wurde, wurde noch eine wichtige Handlung getan. Da legte der Opfernde seine Hand auf den Kopf des Stieres und übertrug sich damit selbst als Opfer. Da finden wir die Stellvertretung. In dem Tod und dem Blut des reinen Opfertieres, das zeigt auf unseren Erlöser Jesus Christus hin, der kommen sollte, der uns von Schuld und Sünde befreien sollte. Das vierte Bild: Hatte der hohe Priester das Blut jetzt in das Allerheiligste vor Gottes Angesicht getragen, dann ging er wieder hinaus und ging dann an zu diesem zweiten Bock, der draußen stand. Und er legte seine Hand auch auf den Kopf, seine beiden Hände auf den Kopf dieses zweiten Bockes und bekannte, steht in 3. Mose 16, Vers 20, alle Ungerechtigkeiten der Kinder Israel und alle Übertretungen nach allen ihren Sünden. Dann wurde dieser Bock durch einen Mann in die Wüste gejagt. Mit dem Tier wurden praktisch somit im übertragenen Sinne die Sünden von dem Volk abgewandt und in die Wüste, in die ewige Vergessenheit gebracht. Soweit der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Übertretungen. Psalm 103, Vers 12. So wurde an dem Versöhnungstag unter der Anweisung Gottes bezüglich der Sünde die Vergebung und der Vergebung entsprochen und ein Vorbild auf unseren Erlöser gebracht, der noch kommen sollte. Das wurde ganz klar hier darauf hingewiesen. Wenn aber die Opfer in der Stiftshütte und dann im Tempel nicht einen prophetischen Wert gehabt hätten, wie kann man dann verstehen oder könnte man dann verstehen, dass der Tod eines Schafes oder eines Bockes Schuld wegnehmen kann, wie ein Mensch getan hat? Konnte denn ein Tier, das ohne Beziehung zum Vergehen des Menschen oder zur Sünde des Menschen war, die Stelle eines Menschen überhaupt einnehmen? Die Schuld wurde von Gott nicht durch das geopferte Tier gesühnt, sondern im Hinblick auf seinen Sohn, der kommen würde, auf das Lamm Gottes. Jetzt habe ich den ersten Teil euch gesagt, das betrifft das Alte Testament. Jetzt habe ich vor, euch mal mitzunehmen in eine, ja, würde ich sagen, da bin ich auch zufällig drauf gestoßen. Da gibt es ein jüdisches Gebet. Und zwar heißt das Kol Nidre. Das wurde ursprünglich gesungen und gespielt wegen begangener Schuld, und zwar vor dem großen Versöhnungstag. Dieses Thema hat sich ein Kölner Komponist angeeignet und hat da eine Komposition daraus gemacht. Das war der Kölner Komponist Max Bruch. Das ist interessant, also ich muss sagen, das ist mir unheimlich zu Herzen gegangen, als ich dieses Stück hörte. Und hat auch noch eine ganz besondere Geschichte dahinter. Und zwar, die Juden konnten dann vor dem großen Versöhnungstag begangene Schuld vor Gott bringen und sagen, dass das wieder doch zurückgenommen werden soll. Wenn jemand etwas getan hat, zum Beispiel war das sehr wichtig im 7. Jahrhundert und im Mittelalter, wenn bei der spanischen zum Beispiel Inquisition Juden zum Christentum übertreten waren, dann konnten die das am großen Versöhnungstag wieder vor Gott bringen und bitten, dass er die Schuld zurücknehmen sollte. Ich möchte ihn bitten, dass man vielleicht ganz kurz, so 2-3 Minuten, wir können ja dann noch mal ein bisschen in uns gehen, dieses Werk uns mal kurz anhören. Geht noch etwas weiter und wer Interesse hat, der kann sich das ja mal in YouTube runterladen. Jetzt möchte ich mit dem zweiten Teil fortfahren, und zwar dieser große Versöhnungstag im Blick auf das Neue Testament. Und da im Neuen Testament, besonders im Hebräerbrief, da wird die Größe des Opfers des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes, ganz deutlich gemacht, auch an Vorbildern. Und wenn man sich so ein bisschen mit dem Hebräerbrief beschäftigt, dann stellt man fest, dass das eine völlig andere Welt war, als in der wir heute leben. Ich behaupte mal, dass wir heute in unserer Kultur diesen Text gar nicht mehr richtig verstehen können. Wir können zwar versuchen, das noch nachzuvollziehen, aber es wird schwierig zu verstehen, was der Schreiber sagen wollte. Denn alles das, was im Hebräerbrief steht, das war bei den Hörern bekannt und im Hintergrund war das Wissen über diese ganzen Opfer, die ganzen Ritualen, die haben mitgeschwungen, wenn dieser Brief vorgelesen wurde. Der Herr Jesus, der wird in diesem Brief noch stärker als in dem restlichen Neuen Testament vor dem Hintergrund des Alten Bundes, des Alten Testamentes her verstanden. Und die ersten Leser konnten also wesentlich mehr damit anfangen als wir heute. War doch ihre Kultur und ihre Religion anders geprägt als wir hier in Mitteleuropa. Sie hörten den Text mit ganz anderen Ohren und Herzen an wie wir. Als die Menschen damals diesen Text aus dem Brief hörten, da tauchten bei ihnen diese lebendigen Bilder von diesen Ritualen der Opfer auf. Und das ist ja für uns völlig fremd, da muss man sich sehr reinarbeiten. In den ersten vielleicht das sechste Bild jetzt. In den ersten 8 Kapiteln des Hebräerbriefes wird die Größe unseres Hohenpriesters, des Herrn Jesus, dargestellt, des Sohn Gottes, der, steht in Hebräer 8, Vers 1, der den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat, den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel. Denn Gottes Sohn hat sich, nachdem er mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste im Himmel eingetreten ist, nicht in das Heiligtum, in dieses Ebenbild, was wir hier gesehen haben, auch nicht mit diesem Blut von Böcken und Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut ist er in das Allerheiligste im Himmel eingetreten und hat sich für immer da, für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Das Werk der Versöhnung ist für alle Zeit, für ewig und ist beendet. Hebräer 9, Vers 11 und 12 sagt, denn jetzt ist Christus gekommen, der hohe Priester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Und noch weiter, denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftet. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind. Und dass er ihnen zugesagt hat, unveränderliches Erbe in Besitz nehmen zu können. Alles, was wir mit diesem großen und vollkommenen Opfer des Herrn in Verbindung bringen können, das ist ewig. Es ist eine ewige Erlösung, die er durch seinen Tod erkämpft hat. Er hat sich durch den ewigen Geist Gott selbst geopfert und uns dadurch ein ewiges Erbe erworben. Und gerade hier im 9. und 10. Kapitel, da werden ja die Vorbilder und auf die Handlungen des großen Versöhnungstags Bezug genommen. Und zeigen einfach die Größe des Werkes unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Christus ist schließlich nicht in eine von Händen gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Hebräer 9, Vers 24. Ich meine, das sind alles Worte, die kann man bald gar nicht mehr kommentieren. Die birgen so eine Fülle, so einen Reichtum in sich, dass einfach das Herz überströmt vor Dankbarkeit und Glück errettet zu sein. Und wir finden in dem Abschnitt auch noch die Tätigkeit des dreieinen Gottes, der unsere Erlösung bezeugt. Denn wir lesen zuerst von Gottes, des Vaters Willen, Hebräer 10, Vers 7, den der Sohn uns zum Heil durch sein Opfer vollbracht hat, Hebräer 10, Vers 10. Und zuletzt das Zeugnis des Heiligen Geistes. Aufgrund dieses vollkommenen, für ewig getätigten Erlösungswerkes des dreieinen Gottes. Und jetzt kommen wir dahin. Möchte ich nur mal sagen, dass wir dann auch Verständnis dafür bekommen, was damals trennte, was damals für Rituale getan werden mussten, welche Opfer gebracht werden mussten, damit jemand in das Allerheiligste gehen konnte. Und weil wir so ein Opfer haben, das Opfer unseres Heilandes, Jesus Christus, der in den Himmel gegangen, können wir jetzt sagen, und das sage ich ja nicht mit meinen Worten, ich kann das einfach zitieren aus der Bibel, wie es da steht, und Hebräer 10, Vers 19, Haben wir also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hin. Das heißt, konkret durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der ins Leben, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit und sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ist das nicht eine Tatsache, die wir uns doch jeden Tag vor Augen halten müssen? Eine Tatsache, dass wir, wo wir auch sind, ob wir hier sind, ob wir auf der Straße sind, im Auto oder in irgendwelchen Situationen, dass wir freien Zugang haben zu Gottes Heiligtum. Wenn wir heute Morgen gelesen haben, dass Mose, der ja wirklich ein großer Mann Gottes war, das Angesicht Gottes nicht sehen konnte. Und wir sind durch das Werk des Herrn geehrt, geadelt, gewürdigt, zu einem freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Und das ist doch das Größte. Das ist doch ein Fest. Das ist das größte Fest, das wir haben können. Die Juden hatten das nur einmal im Jahr, diesen Yom Kippur. Wir haben diesen Yom Kippur jeden Tag. Wenn wir zum Herzen Gottes, wenn wir zu Gott kommen wollen, ist der Vorhang weg. Sag mal Bild 7. Nämlich, so oft auch der große Versöhnungstag damals in Israel gefeiert wurde, blieb doch der schwere Vorhang vor dem Allerheiligsten. Das Blut der Opfertiere, die einmal im Jahr am großen Versöhnungstag ins Allerheiligste getragen wurden, konnten das Gewissen des Opfernden nicht vollkommen machen. Der Opfernde musste vor dem Vorhang bleiben. Gott konnte auch nicht vor diesen Vorhang treten, trotz des Blutes der Böcke und Stiere, um sein Volk zu segnen. Und da haben wir einfach die Situation, die wir im Alten Bund hatten. Gott war drinnen und der Mensch war draußen. Ja, aber das hat sich ja geändert. Das nächste, ich glaube, da kommt jetzt noch ein Bild. Aber das hat sich geändert. Denn als unser Herr Jesus Christus sich geopfert hat, als unser Herr und Heiland, der einmal in der Vollendung der Zeitalter geopfert worden ist zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer, als er auf Golgatha sein Blut vergossen hat und mit den Worten starb, es ist vollbracht, da ist der Vorhang zerrissen, von oben bis unten. Zerrissen ist er durch das Blut des Herrn, durch das Blut des Herrn Jesus, der mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste vor Gottes Angesicht gegangen ist. Für uns. Gott selbst sagt nun zu uns allen, die das Blut des Herrn, das heißt die Vergebung der Sünden, angenommen haben, die sich ihm mit seinen Sünden genähert haben und um Vergebung seiner Sünden gebeten haben. Ihr habt freien und ungehinderten Zugang. In Lied 6, das ist im Liederbuch, da steht: Dein Erlösungswerk auf Erden hast, o Jesu, du vollbracht, was vollendet wollt, sollte werden, das vollführtest du mit Macht. Du bist selbst für uns gestorben, hast uns durch dein Blut erworben und dein siegreich Auferstehen lässt uns als befreit. Und alle, die in Aufrichtigkeit und Wahrheit zum Herrn Jesus gekommen sind und Vergebung ihrer Sünden gebeten haben, stehen nun auch unter dem ewigen Schutz des Blutes des Herrn Jesus. Sie sind völlig errettet. Sie sind völlig und auf ewig errettet. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von aller Schuld befreit.